Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Heute geht's um Big Business, digitale Revolution und einen echten Neuanfang. Wir sprechen mit Ralf Kleber, der Mann, der Amazon in Deutschland für mehr als 2 Jahrzehnte geprägt hat und das E-Commerce-Geschäft hierzulande auf die Überholspur führte. Und jetzt startet er noch einmal durch als Gründer der Hacker University, einer Bildungseinrichtung, die junge Menschen fit machen will für die digitale Zukunft. Herzlich willkommen, Ralf.
Hallo, Ralf.
Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank, Uli. Freue mich, bei euch zu sein.
Ralf, wenn du auf deine Jahre bei Amazon zurückblickst, was war die größte Herausforderung, über die kaum jemand spricht?
Ich glaube, das war mein erster Tag und ich festgestellt habe, dass ich über 400 E-Mails in meiner Inbox habe und ich meine Arbeitsweise dramatisch ändern muss, weil ich kam ja aus der Modeindustrie, habe dort auch krampfhaft versucht, meinen geliebten Vorstand, den Wolfgang Ley, auf Elektrik umzustellen, sozusagen auf E-Mail, habe es aber nicht geschafft oder nur in Teilen geschafft und das meiste lief über Worte. Und nicht über Schrift und E-Mail und Schreiben ist Amazon Standard und unglaublich wichtig für die Unternehmenskultur.
Aber so ein persönliches Gespräch ersetzt das nicht. Deshalb freuen wir uns, dass wir heute sprechen. Glaubst du, dass sich das mal wieder ändert, dieses ganze Ge-E-Maile, dieses ganze Getexte?
Ach, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich will gar nicht, dass sich das ändert. Ich mag das geschriebene Wort. Das ist sehr verbindlich, das ist sehr, überdauert seine Zeit. Ich kann es schnell teilen mit jemand. Ich kann es ablegen, kann es wieder hervorholen. Also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit E-Mail und mit Schreiben. Ich habe auch festgestellt, dass vieles, was man spricht, vergessen wird oder verändert wird. Ja, also man nimmt ja immer nur eine bestimmte Anzahl Worte mit. Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich als Redner irgendwo tätig bin, ganz bewusst weniger Worte verwenden, auch auf meine Slides ganz wenig, sondern wirklich zu versuchen, etwas mitzugeben und das dann auch zu akzentuieren, indem ich es schreibe.
Was schreibt, das bleibt. Wie muss man sich Amazon vor 20 Jahren vorstellen? Und hattest du damals schon eine Ahnung, was für ein weltumspannender Riesenkonzern das werden würde?
Sandra, eine tolle Frage. Du willst die ehrliche Antwort hören. Du willst nicht wissen, wie Amazon vor 20 Jahren aussah. Es war ein chaotisches Startup, wie jedes Startup, voller hochmotivierter, überzeugter junger Menschen, die auf der Mission waren, die Welt zu verändern. Aber die alle sich eingestanden hatten, dass sie wussten, dass sie nicht wussten, was das sein werden würde. Ich weiß noch, Jeff Bezos hat so ungefähr wörtlich zu mir gesagt, lieber Ralf, wir haben keine Ahnung, was wir tun werden. Ich weiß nur, es wird verdammt lange dauern und es wird extrem viel Geld kosten. Und er hatte sehr recht mit dem, was er gesagt hat. Und ich sag mal, wir haben ja dann als die Internetblase geplatzt ist, wie man heute so sagt, als wir das überlebt hatten, waren wir ja noch lange nicht in den schwarzen Zahlen oder auf irgendeiner Erfolgsspur. Ich wusste nur, ich wollte nicht zu einem Buchhändler. Als ich angerufen wurde von meinem Headhunter, der wusste, dass ich zu einem Tech-Konzern wollte, ein US-Tech-Konzern wollte ich und dachte an Microsoft, ich dachte an Cisco, also an was Großes. Und er mir gesagt hat, schau doch mal Amazon an. Ich habe gesagt, das ist ein Buchhändler. Was soll ich denn damit? Ja, und er hat gesagt, sprich mal mit denen, die glauben, sie sind ein Tech-Unternehmen. Und mir hat die Einstellung, dieser Glaube, der da vorherrschte, der hat mir sehr gefallen, weil alle wussten, wir sind keine Hellseher. Was wir tun können, ist ein Unternehmen bauen, das unendlich veränderungsbereit ist und unendlich schnell auf Veränderungen reagieren kann. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht.
Wie sehr war das anfangs schon amerikanisch geprägt? Sind da auch amerikanische Manager rübergekommen nach Deutschland oder lag das allein in eurer Hand?
Auch eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass Amazon ein extrem internationaler Konzern ist. Also meine besten Sparringspartner zu der Zeit waren die Engländer, weil die wurden auch 98 von Amazon akquiriert. Amazon hat ja in Regensburg den ABC Bücherdienst gekauft. Das war ein Unternehmen, das mit Faxlisten Bücher verkauft hat und ein kleines Lager hatte und halt einen kleinen Buchhalterstamm und so Sachen. Und dann umfirmiert und im November 98 als Amazon.de gelauncht. Und ich kam dann eben, im Februar hatte ich den ersten Kontakt, im August bin ich dann fest zur Mannschaft gestoßen. Das war gar nicht so amerikanisch geprägt. Das waren alles Standalone-Webseiten mit einer ganz tollen eigenen Website-Managerin, die jetzt immer noch bei Amazon ist und einen ganz tollen Job dort macht. Die leitet die Amazon-Weltweit-Hilfsorganisation, also die in Katastrophenfällen eben Lebensmittel und so Sachen schickt. Tolles Team, aber noch sehr unstrukturiert.
Gab es denn irgendwo so einen Moment oder irgendwann einen Moment, wo du gesehen hast oder gespürt hast, das wird eine richtig große Nummer, das ist nicht mehr der Buchhändler, der am Anfang war?
Och, ich habe eigentlich von Anfang an dran geglaubt. Ja, also ich meine, du musst ja, mir hat mein Bekannter gesagt, wenn du ein Ferrari fährst, willst du auch Vollgas fahren. Und ich dachte schon, dass die Dynamik, die im Internet von den Nutzern schon spürbar war. Es waren ja wirklich hunderte Millionen Menschen, die in das Internet jeden Monat geströmt sind. Man wusste nur noch nichts damit anzufangen. Ja, es gab ja noch keine Euros, gab keine Flatrates, es gab keine Handys. Es war ja, ich glaube, in Deutschland gab es sowas, 2-3 Millionen Haushalte mit Internetzugang, keine Kreditkarte, alles, was man braucht, um richtig Online-Handel zu machen, gab es nicht. Aber wenn man das als Chance betrachtet und nicht als Hindernis, und so wurden wir quasi in unserer DNA entwickelt, dass wir nicht frustriert waren über das, was wir nicht hatten, sondern geschaut haben, was haben wir denn schon und was können wir daraus machen. Das hat dann riesig Spaß gemacht. Also ich war wahrscheinlich so blauäugig wie alle anderen und habe gesagt, nö, wir machen das.
Wie schwierig war das in Deutschland im internationalen Vergleich? Weil Deutsche sind ja, was Innovationen angeht, manchmal sehr vorsichtig, wie sagt man, Gewohnheiten ändern, technische Neuerungen annehmen. War dieser Trend da zu beobachten oder war das ganz anders?
Nee, da hast du schon recht, Sandra. Das war tatsächlich, die Deutschen waren sehr, ich sag mal, vorsichtig bei der Adaption von neuen Technologien. Und das betraf auch das Internet. Also die 3,5 Millionen Haushalte, die da Zugang hatten, das waren die sogenannten Nerds. Ja, und es hat eine Zeit lang gedauert. Aber ich sag mal, als wir anfingen, darüber nachzudenken, was wollen wir denn eigentlich darstellen im Bereich Shopping? Jetzt, das war ja das Erste, was wir gemacht haben. Und die Merkmale definiert haben. Da kam mir dann auch so ein bisschen meine Vergangenheit von Kaufhof und Mode zugute, weil es gab bestimmte Dinge, die konnte man anders machen. Ich nenne mal Versandkostenfreiheit. Ja, also die Distanzhändler, die es damals gab, Quelle, Neckermann, Otto und so weiter, die hatten halt alle in ihrer Marge ganz dick 6,90 € oder 6,90 €, weiß es nicht mehr, Versandkosten da drin und konnten die nicht mehr rausnehmen, weil die Bestandteil vom Gewinn waren. Während wir hatten ja noch gar keinen Gewinn, wir konnten einfach mal sagen, was machen denn Versandkosten? Braucht man die? Und die braucht man nicht. Und so haben wir uns Schritt für Schritt überlegt, Kundendienst muss innerhalb von einer Minute antworten. Weil das kannte man jeder, der mal bei der Telekom damals, heute hoffentlich nicht mehr in der Warteschleife war, der wusste, wie lange das dauern kann. Und wir wollten die Dinge einfach anders machen, haben Eckpunkte definiert und die dann einfach mal umgesetzt und geschaut, was passiert.
Aber das klingt so einfach mal umgesetzt. Gab es da nicht irgendwie, war das nicht irre anstrengend?
Ach ja, ich meine, also Versandkostenfreiheit einzuführen ist einfach. Das dann zu bezahlen nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren, das wird das Schwierige. Und ich sag mal, glücklicherweise gibt's bei Amazon dieses Prinzip Think Big. Ja, und wir haben uns natürlich gefragt, okay, heute verschicken wir 10.000 Pakete, mal 4 Mark Porto oder 4 € Porto. Was wird denn das, wenn wir mal 1 Million versenden? Ja, mal 4 €. Also wir haben schon unsere Mathematik gemacht in die Größenordnung, in der Amazon jetzt versendet, ja, sind wir natürlich nie gekommen. Also 600 Milliarden Dollar Umsatz oder was die letztes Jahr gemacht haben, damit haben wir natürlich nicht gerechnet.
Also war die Vorstellung, wirklich was Großes zu formen, möglicherweise größer als dieser kurzfristige Gewinn?
Ja, Gewinn spielte gar keine Rolle. Ja, also für Jeff war wichtig, dass wir jeden Dollar reinvestieren. Er hat gesagt, wenn du mehr machen kannst, dann mach auch mehr. Und zwar so lange, wie es geht. Und das versucht ja Amazon bis heute, wenn ich das auch von außen noch richtig beobachte, jedes Geschäftsfeld einfach auszuprobieren. Und hat sich diese Struktur erhalten, also diese kleinen Teams, wir nannten die die zwei Pizza-Teams. Also ein Team darf nicht größer sein, wie man es mit zwei amerikanischen Pizzas, Pizzas oder Pizzen satt bekommt. Also so 10, 12 Mann. Und das ist so ein klassischer Start-up-Gedanke. Gib denen alle Ressourcen, lass die mal machen, guck, ob das was bewirkt, und dann mach sie groß, wenn es das Richtige bewirkt. Und so wurde alles ausprobiert, von Prime bis jede Zustellform, alle Produktlinien, die man sich vorstellen kann. Und das macht halt irrsinnig viel Spaß.
Jeff Bezos, der Gründer, der ist ja auch in letzter Zeit sehr häufig in den Schlagzeilen anzutreffen. Auch er hat sich wie das Unternehmen oder umgekehrt, beide haben sich eben enorm verändert. Wie hast du ihn kennengelernt und seine Veränderung wahrgenommen über die Jahre?
Also ich habe Jeff 99 zum ersten Mal kennengelernt. Da haben wir in Hamburg eine Launchparty gemacht, weil wir Musik gelauncht hatten. Musik war damals CDs und Kassetten. Nur als Erinnerung. Es sah noch ein bisschen anders aus. Gab noch keine Handys. Oder gab ein Handy, das Musik gespielt hat. Und wir standen auf dem Balkon mit einer Flasche Bier in der Hand und haben uns über Star Trek unterhalten, weil wir beide Raumschiff Enterprise-Fans waren und es relativ schnell festgestellt haben, dass Captain Kirk ein gemeinsamer Held ist unserer Jugend. Jeff ist das bis heute geblieben. Jeff war ein unglaublich inspirierender, sehr faktischer, sehr analytischer Mensch, der Prinzipien erworfen hat, an denen er sich selbst hat messen lassen. Also dieses Think Big oder Customer Obsession oder etwas, das hat er vorgelebt. Also er wurde wie jeder Manager an der gleichen Matrix beurteilt, wie ich auch, wie aber auch der Mitarbeiter im Versand, im Lager in Leipzig, in der Versandabteilung oder im Customer Service oder überall. Also wir waren alle den gleichen Werten verschrieben sozusagen, er auch.
Jetzt haben wir gerade so eine ganz massive Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Ihr habt damals ja schon Alexa entwickelt. War das der Vorläufer von KI?
Nee. Der Vorläufer von KI, ich glaube, die erste große Welle an KI, was damals noch mehr Machine Learning war und für uns ein ganz eigener Bereich darstellte, also mit wirklich eigener Verantwortung und eigenem Geschäftsführer und allem, was dazugehört, den haben wir, glaube ich, 2010 in der Logistik ausgerollt, weil die ganze Logistik besteht eigentlich nur aus KI. Ja, ich meine, heute sieht man dort Roboter rumflitzen und dann kapiert man, glaube ich, auch die Technologie, die hinter so einer Logistik sitzen muss. Die Aufgabe der Logistik ist es ja sozusagen, nachdem der Kunde gesagt hat, wann er den Artikel möchte und wo, die ganze logistische Kette zurückzurechnen mit allen Schritten bis zur Entnahme aus dem Regal, um dann sicherzustellen, dass es der Kunde auch zu diesem Zeitpunkt an dem Ort erhält. Und dazu gehört unglaublich viel Algorithmen und Technik und Rechenleistung und Robotik und alles Mögliche heute.
Amazon hat gerade bekannt gegeben, dass sie in den nächsten Jahren 600.000 Arbeitsplätze ersetzen werden durch Roboter. Wie muss man sich Amazon in 10 Jahren vorstellen? Wie viele Menschen werden da noch arbeiten?
Keine Ahnung. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich glücklicherweise stand in meiner Bewerbung, kann nicht in die Zukunft schauen. Das heißt, ich könnte nur spekulieren. Bisher war es so, dass auch zum Beispiel die Robotik im Versandbereich nicht dafür gesorgt hat, dass die Gesamtzahl der Mitarbeiter sich verändert hat. Das heißt, in so einem Versandzentrum arbeiten Pi mal Daumen 2000 Mitarbeiter. Allerdings die Art der Arbeit hat sich sehr verändert. Ja, was früher sozusagen der Kollege war, der zum Regal läuft und Ware entnimmt, das macht jetzt der Roboter. Aber irgendwo stehen wieder Kollegen und irgendwo sitzen jetzt ganz viele Elektriker, irgendwo sitzen Wartungsmitarbeiter. Das heißt, da hat so ein Umschulungsprozess stattgefunden, was dann gar nicht zu eigentlichen, was man so klassisch als Entlassung bezeichnen würde, sondern es wurde ein Umschulungsprozess eingeleitet. Und ich hoffe, dass das Unternehmen noch so viele Chancen und neue Bereiche entdeckt, dass es diesen Prozess einfach weiterleben kann.
Aber durch die KI, durch den KI-Boom, werden natürlich Arbeitsplätze entbehrlich oder möglicherweise abgebaut oder wahrscheinlich abgebaut. Die wird es in der Form einfach nicht mehr geben und die wird man natürlich auch nicht auffangen können. Ne? Das ist schon gerade eine sehr große Veränderung, die da einsetzen kann.
Wobei nochmal, Maschinen, Automatisierung, Robotik hat schon immer Arbeitsplätze rationalisiert oder mit effizienter Technik ersetzt. Trotzdem ist die Zahl der Arbeits- oder die Prozentsatz der arbeitslosen Menschen ist nicht ins Unermessliche gestiegen. Ja, wir schauen im Gegenteil, wir schauen ja auf die letzten 30 Jahre und haben immer die gleichen 4, 5, 6% Arbeitslosigkeit in Deutschland. Also ich setze weiter darauf, dass ja, Technik wird Jobs ersetzen, aber ja, Innovation wird neue Jobs kreieren. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Aufgabe jeder Generation, auch unserer Generation sozusagen, das Mindset zu kreieren, dass A, Veränderung willkommen heißt, die Furcht davor nimmt und Mut macht, neue Chancen zu ergreifen.
Wie siehst du das jetzt von außen, wenn du auf die Tech-Unternehmen schaust, besonders hier in den USA? Peter Thiel, der Tech-Milliardär aus dem Silicon Valley, der auch J.D. Vance, den Vizepräsidenten, gesponsert und ins Amt gehoben hat sozusagen, hat gesagt, Competition, also Wettbewerb, ist für Loser. Und ich sehe aus meiner Perspektive eine etwas bedrohliche Entwicklung, dass gerade auch die Tech-Unternehmen immer größer werden, immer mehr Macht haben, immer mehr Kapital und dadurch auch gerade hier immer größeren politischen Einfluss. Wie siehst du das und sollte man da irgendwie entgegenwirken?
Das ist eine sehr schwierige Frage, Sandra, die du wahrscheinlich besser beurteilen kannst, weil du noch ein Stück näher dran bist. Ich sag mal so, ich denke, dass Größe eines Unternehmens, Bedeutung eines Unternehmens auch in größerer Verantwortung enden muss. Und ich fordere oder ich erwarte von den Unternehmern, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommen. Tun sie das immer? Bin ich da immer mit zufrieden? Nein, definitiv nicht. Ja, aber ich sag mal so, ich bin ja ein Kind des Kalten Krieges sozusagen. Ja, bin in Kaiserslautern groß geworden, also die Stadt, die vor Rammstein liegt sozusagen. Das heißt, meine Nachbarschaft war mehr amerikanisch als deutsch und meine Kindheit mehr amerikanisch geprägt als deutsch geprägt. Ich verdanke Amerika unendlich viel. Und ich habe unendlich tolle Zeiten erlebt. Ich weiß noch, wie ich auf der Straße getanzt habe, als Obama Präsident wurde. Ein Mensch, den ich für einen der größten Menschen halte. Und ich wünsche mir, dass wir in der Gesamtheit aus Tech-Unternehmen, Politik und Gesellschaft, auch wenn wir ab und zu mal schlingern auf dem Pfad, den Pfad nicht verlassen. Und dass auch die USA und die dazugehörigen Unternehmen ihrer Verantwortung bewusst sind und sein werden und auch wenn es mal nach links oder nach rechts eine Delle gibt, auf der Straße bleiben Richtung positiver Zukunft.
Apropos soziale Verantwortung, wie muss man sich das vorstellen, wenn man Manager in so einem großen Konzern ist? Wie groß sind da die oder ist der interne Druck? Weil es gibt ja hier bei Amazon, aber bei vielen anderen Unternehmen in den USA speziell, oft kommen unsagbare Arbeitsbedingungen zum Teil an den Tag. Wie viel Macht hat da der einzelne Manager, der sagt, nein, wir müssen auch bei Amazon längere Pausen geben. Wir müssen ihnen Gelegenheit geben, eine Bodybreak zu machen, lauter solche Sachen. Das war da Bestandteil. Aber das ist ja bei vielen Unternehmen der Fall. Und ich glaube, härter in den USA. Aber wie ist das in Deutschland? Kann man da gegen den Strom schwimmen? Oder ist man so sehr im wirtschaftlichen Druck drin, dass man da gar nicht rauskommt bis zu einem gewissen Grad?
Ich würde es für eine Ausrede halten, wenn man sagen würde, Man kommt da nicht raus. Ich denke, Managern und Mitarbeiter müssen sichere Arbeitsplätze erschaffen, die gut bezahlt sind, auf denen man sich entwickeln kann, Entwicklungschancen hat, wo man sich freut auf das Umfeld. Das ist natürlich in der Versandlogistik schwieriger als, ich sage jetzt mal, im Marketingbereich oder im Entwicklerbereich in der Technologie. Und es ist richtig, dass Amazon ein Konzern ist, der so viele Facetten abdeckt. Da ist nämlich der Raketenwissenschaftler oder der FBI, der frühere FBI-Chef, bis runter zum ungelernten Mitarbeiter, der gerade in ein Land zugewandert ist und der Sprache vielleicht noch nicht mal richtig mächtig. Das ist die Bandbreite, über die wir reden. Ja, nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe eines Unternehmens in allen Bereichen, in allen, Punkt. Ja, da gibt's keine Ausnahmen, sich zu entwickeln. Und wenn der Standard eben noch nicht ausreicht, und es kann manchmal sein, dass man sich das noch nicht leisten kann, ja, es hat, ich glaube, wir waren 2014, haben wir den 12 € Mindestlohn in Deutschland als erstes Unternehmen, deutschlandweit, egal für Männer, Frauen, Ost, West, Alter, Nationalität, spielt keine Rolle, alle haben 12 € bekommen. Die sind jetzt mittlerweile bei 15 oder bei 16 € Mindestlohn für eine ungelernte Kraft. Also es ist nicht so, dass man sich dem nicht entziehen kann, aber man muss es aktiv anpacken. Wir hätten die 12 € Mindestlohn nicht eingeführt, wenn mein Team und ich nicht dafür gepitcht hätten und wenn unsere Konzernvorstände internationaler Natur das nicht für gut befunden hätten.
Aber trotzdem gab es manchmal Streiks. Worum ging es da denn?
Naja, also Streik ist ja erstens ein legitimes Mittel, um Verbesserung zu fordern. Ja, ich bin froh, dass wir in einem Land leben, wo man sich auf diese Art und Weise auseinandersetzt. Macht mich das happy? Natürlich nicht. Ja, sollte ich da wegschauen? Natürlich auch nicht. Ja, sondern es gibt eben bestimmte Sprachinstitutionen, die darauf hinweisen, wo, an welcher Stelle, welche Erwartungshaltung herrscht. Und dann ist es mein Job, ich sage jetzt meine, es sind natürlich viele Manager damit eingebunden, sich zusammenzusetzen und zu sagen, okay, was machen wir damit?
Wir hatten kürzlich den Ausfall von Amazon Web Services,
ja,
wo ich glaube weltweit alle möglichen Internetdienste zusammengebrochen sind. Da gab es auch eher Spekulationen, war es ein Hackerangriff, aber es war wohl eine technische Panne. Wie sehr abhängig ist man als Deutschland oder zu sehr abhängig vielleicht auch von den US-Tech-Konzernen? Gerade jetzt auch durch Donald Trumps antagonistischen Kurs. Man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Sollte Deutschland sich unabhängiger machen? Und hältst du das für möglich, dass es das technisch auch noch schaffen kann?
Wow, wieder eine schwierige Frage. Danke dafür. Ich denke, viele Menschen, die sich Amazon anschauen, haben über lange Zeit übersehen, was eigentlich der Kern von Amazon ist und war. Ja, ich schmunzel. Ich habe den nächsten Vortrag, der heißt vom Buchhändler zum Konzern, digitalen Konzern. Das hat man halt gesehen an der Vorfront. Was man nicht sieht, ist die Technologie, die dahinter notwendig ist, um so ein Unternehmen überhaupt voranzutreiben. Und diese Technologie ist so groß und so umfassend und so intensiv auch von der Investitionsseite, dass man sich irgendwann fragen kann oder muss als Unternehmen, wie man diese Technologie nutzen kann. Also das sind ja Surferfarmen weltweit, ja, in allen unterschiedlichen Zeit- und Klimazonen, mit allen unterschiedlichen Regelwerken wie Backups und datenschutzrelevante Geschichten, die man da berücksichtigen muss. Ein riesiges Investitionsfeld und nicht einfach zu betreiben. Irgendwann kam eben die Idee vom jetzigen CEO und seinem Team, was anderes damit zu machen. Ja, die Rechenleistung, die man im Juni, Juli aufbaut, damit man zum Beispiel eine Shopping-Spitze, eine Besucherspitze im Dezember managen kann, was macht man damit? Ja, und eine Möglichkeit war, sie zu verkaufen, die Rechnerleistung. Und so entstand im Prinzip Web Services. Verbrauchsgerechtes Verkaufen von vorhandener Rechnerleistung. Und mittlerweile sind es natürlich noch viele KI-Solutions und alles, was dazugehört. Das kann man nicht einfach nachbauen. Also wenn Deutschland sagt, wir bauen jetzt uns eine eigene Cloud, das kann man schaffen, ja. Aber es ist eine große Aufgabe und es ist eine teure Aufgabe und es wird lange Zeit dauern. Es ist, ob gut oder schlecht, im Moment wenigen Unternehmen vorbehalten, dieses Know-how zu haben. Es wird neue Spieler geben, es wird neue Technologie geben, es wird neue Chancen geben. Ob ich dazu die jetzige Landschaft imitieren muss oder nochmal um ein weiteres Feld bereichern muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich würde gucken, what's the next big thing.
Hinter Sandras Frage steckt ja auch ein bisschen so Trump-Skepsis. Wir sprechen manchmal darüber, Sandra und ich. Aber jetzt hast du gesagt, bei Obama hast du getanzt. Was hast du denn bei Donald Trump gemacht?
Ach, man muss ja nicht alles kommentieren, oder ich sag mal so, ich habe natürlich über meine 50 Jahre einiges erlebt, ja, und es gab immer einen Präsidenten, wo du mehr die Arme oben hast und andere, wo du mehr die Arme unten hast. Aber ich habe eins gelernt: Die meisten sind 4 Jahre da. Wenn sie Glück haben, 8. Und ich sag mal, die Welt verändert sich natürlich. Und ich sehe Dinge, die mir gefallen und nicht gefallen. Aber ich setze immer auf den Long Term. Also ich glaube an Amerika. Ich glaube an die Werte, die dieses Land geschaffen hat. Ich glaube an die Bürger in diesem Land. Ja, und natürlich kann man auch mal links und rechts falsch liegen oder eine Frustration entwickeln. Das haben wir in Deutschland auch. Das heißt, in Italien, England, du kannst an jedes Land rangehen. Aber ich glaube an das Wertesystem, das die USA geschaffen hat. Und ich hoffe und ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder erstarken wird.
Okay, das sind ungefähr die letzten Worte meines Buches, die DNA der USA. Ich glaube an die Amerikaner. Das habe ich aber geschrieben, bevor sie zum zweiten Mal Donald Trump gewählt haben. Und ja, viele Amis und wahrscheinlich auch die meisten sind noch so, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Aber man muss ja schon sagen, ein signifikanter Anteil davon, die scheinen ja doch ganz andere Werte zu haben. Und das habe ich in meiner Recherche eben auch nochmal realisiert, so einen gewissen Sozialdarwinismus, der einem nicht unbekannt vorkommt, wenn man ein bisschen weiter zurückguckt in die deutsche Vergangenheit. Hast du da nicht manchmal auch Zweifel, wie das ausgehen wird?
Ja, Zweifel kann ich haben, ja, oder habe ich natürlich, oder bin besorgt, wie bestimmte Dinge sich entwickeln. Aber mein Ansatz ist besorgt sein hilft nicht, ja, sondern ich frage mich, was kann ich dagegen tun, ja, an welcher Stelle kann ich dagegen wirken? Und das ist so einfach mit wie zum Beispiel ich lasse mein Bild nicht fallen. Und wer mich fragt, was ich von USA halte, was ich an USA schätze und liebe, kriegt die gleiche Antwort wie vor 5 Jahren. Außer ich habe was Neues gefunden, das ich noch schätze und liebe. Und ich glaube, dass ja, die Veränderungen haben wir überall. Ja, und die sind natürlich spalten eine Gesellschaft. Aber ich hoffe und ich glaube daran, dass man die Gesellschaft auch wieder an einer neuen Stelle abholen kann. Wir haben vielleicht die richtige noch nicht gefunden. Ist kein amerikanisches Thema. Ja, das könnte man an vielen Stellen der Welt, auch in Deutschland, frage ich mich, warum bestimmte Parteien über 30% Zuspruch kriegen, obwohl ich noch nie von denen irgendetwas gesehen oder gehört habe, was sie erreicht oder nicht erreicht haben. Das kann ich alles nicht nachvollziehen. Deswegen packe ich mich an der eigenen Nase und sage, was mache ich? Und wenn ich auf einer Bühne stehe und das Glück habe, vor 250 Schülern zu sprechen, so wie wir uns letzte Woche kennengelernt haben, der Ulrich und ich, dann sage ich mein Ding. Ja, und dann ist mein Ding, Ich mutmachen. Ja, ich glaube an euch. Ich glaube an eure Power. Ich glaube an eure Veränderungskraft. Ja, so wie ich damals gegen die Stationierung der Pershing 2 vorgegangen bin in meinem ersten Friedensmarsch. Und die Pershing 2 heute keine Rolle mehr spielt. Andere Dinge spielen eine Rolle, die nicht besser sind. So glaube ich daran, dass die nächste Generation nicht notwendigerweise wieder alle unsere Fehler imitiert, sondern hoffentlich einen neuen guten Weg findet.
Schüler sind ein gutes Stichwort. Du machst was mit Schülern, diese Hacker University. Was ist das genau?
Hacker School. Nicht von mir gegründet im Übrigen, sondern vor 10 Jahren schon gegründet. Hat einen eigenen CEO, die Julia Freudenberg, und ein eigenes Team von festangestellten Mitarbeitern. Ja, wir bringen Kindern Programmieren bei. Ja, also dieses viel beschworene Defizit an deutschen Schulen, das es immer noch gibt. Ja, meine Kinder sind da selbst durch und haben es trotzdem auf die Universität geschafft. In diese Lücke springen wir einfach rein und bringen Kindern im Alter, ich sag mal von 10 bis 16 Jahren so ungefähr, Programmieren bei. Python, einfache Programmierdinge. Auf gut Deutsch, oder so wie es die Julia Freudenberg immer sagt, wir programmieren geilen Scheiß mit jungen Leuten. Also wollen ihnen einfach die Angst nehmen im Umgang mit der Technologie. Das, was die Kinder dann lernen, wird nicht oder sehr unwahrscheinlicherweise dazu führen, dass sie Programmierer bei Amazon, Google, Apple, sonst wem werden, sondern wir wollen ganz einfach die Angst vor der Technologie insgesamt nehmen, weil die Technologie begegnet dir heute als Kfz-Mechaniker, als Heizungsmonteur, als Solartechnik. An jeder Ecke wirst du mit Computer und Technologie und KI und allem Möglichen konfrontiert. Und wir wollen den Kindern ganz früh zeigen, dass das viel einfacher ist als Deutsch lernen oder andere schwierige Dinge, die man in der Schule tut.
Jetzt haben wir ja durch ChatGPT und andere Large Language Models gesehen, dass die auch programmieren können und dass da auch viel in dem Job von Programmierern wegfällt. Ich weiß, ihr macht es nicht nur, um Programmieren zu vermitteln, sondern die Angst vor der Technik zu nehmen. Aber habt ihr da euren Lehrplan auch jetzt ein bisschen angepasst oder habt ihr das mal besprochen, was sich da vielleicht vom Ansatz her ändert?
Ja, logisch, super wichtig. Ja, also KI ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ja, als erstes Kinder so früh wie möglich zu motivieren, KI selbst auszuprobieren, zu nutzen. Ja, also nicht so eine künstliche Welt der Scheu und Angst aufzubauen, sondern spiel halt rum mit ChatGPT. Ja, und wenn der ChatGPT dir eine gute Zusammenfassung macht, lass sie dir machen. Ja, weil das führt ja nicht dazu, dass das Kind das seinen Denkprozess abschaltet. Man muss ihm nur sagen, was dann die nächsten Schritte sind. Ja, wenn die KI unterstützende Arbeit geleistet hat. Und ja, auch Programmieren wird einfacher werden, Gott sei Dank. Das war mal, ich weiß noch, bei mir war es COBOL, glaube ich, was ich lernen musste an der Universität, furchtbar. Das wird einfacher, aber die Arbeit eines Programmierers ist nicht nur das reine Schreiben von Code, sondern die Arbeit des Programmierers ist ja, was will ich, eine Aufgabe zu definieren, die eine KI, ein Computer oder was auch immer dann zu erledigen hat. Und die fällt nicht weg. Sondern vielleicht gelingt es uns dadurch, viel schneller vielfältigere Aufgaben bewältigen. Stichwort Digitalisierung in Deutschland ist, wir sind nicht Weltführer in der Digitalisierung. Und in Berlin in der Verwaltung werden immer noch Aktenwagen von links nach rechts geschoben. Also da ist eine Menge zu tun. Und da wird es eine Menge Jobs geben und eine Menge KI und eine Menge Technologie, die uns dabei helfen wird, den Stall noch auszumisten, sage ich jetzt mal.
Aber wenn man so in die Zukunft guckt und sich vorstellt, was durch KI alles möglich ist, dann wird ja ganz viel sehr viel schneller. Kann das nicht dazu führen, dass Menschen dann immer mehr überfordert werden, weil Reaktionszeiten und alles Mögliche sich extrem verkürzt?
Kann schon sein, ja, also kann ich nicht beurteilen. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, normalerweise, wenn eine Bewegung in die eine Richtung geht, kommt auch irgendwann eine schnelle Gegenbewegung. Ja, und ich sag mal, ich guck meinen Sohn an, ja, der ist 20 Jahre alt. Natürlich ist das Handy sein Freund, ja, und er streamt entsprechend Content auf seinem Handy, aber der liest Bücher. echte Bücher, physische Bücher, ja. Und also ich hoffe immer darauf, dass wenn sich etwas in die eine Richtung entwickelt, dass es dann wieder so eine Gegenbewegung gibt. Wird die sich ausgleichen? Keine Ahnung, ja. Aber ich denke, man kann viel dafür tun, die Zeit, die man gewinnt, weil man von einer KI unterstützt Zeit gewonnen hat. Die kann man auch für Fußball nutzen. Und Fußball macht immer noch so viel Spaß wie vor 30 Jahren.
Wie wichtig sind eigentlich analoge Strukturen? Wir haben Angst bei dem steigenden Strombedarf vor Blackouts. Ist es, kann man sagen, je fortschrittlicher man wird, je digitaler, desto stärker müssen die analogen Strukturen sein, auch für Unternehmen, wenn es dann mal ein Webservice, eine Cloud ausfällt?
Also ich finde analoge Strukturen generell gut, bin aber leider vorbelastet, ja, weil ich war Opas Fernbedienung, ja, weil der in seinem Fernsehsessel sagt und immer gesagt hat, schalt mal vom ersten aufs zweite und aufs dritte, ja, also ich bin sozusagen in einem analogen oder hochanalogen System groß geworden. Ich halte einen Plan B für nie schlecht. Ja, und ich sag mal, wenn man sich in eine technologische gefühlte Abhängigkeit begibt, dann sollte, oder man sich abhängig fühlt, dann sollte man sich überlegen, was man in bestimmten Situationen macht. Ob man dann unbedingt handeln muss, weiß ich auch nicht. Ja, also zumindestens hilft es schon mal, darüber nachgedacht zu haben. Ich glaube, dass das Analoge im Konzern wie Amazon eine große Rolle spielt. Ja, weil ich sag mal, jede Idee wird quasi analog gepitcht. Ja, und du kriegst ja jeder Mitarbeiter, es gibt ja keinen Innovation Officer bei Amazon, sondern jeder Mitarbeiter weiß, wie man eine Idee aufbereitet, damit sie gepitcht werden kann, nämlich als Pressemitteilung einseitig. Ja, und mit der Pressemitteilung einseitig gehst du dann zu deinem Freund, zu deinem Boss, zu deinem Kollegen, zu irgendjemand und diskutierst das mit dem. Ja, und so entwickelt sich. Aber es ist ein sehr analoger Prozess und ein sehr humanoider Prozess. Also man diskutiert nicht mit der KI. Ich habe am liebsten mit meinem indischen Country Manager Kollege diskutiert, weil der war nie in Deutschland und der hat gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht, was ihr da macht. Ja, und das fand ich immer großartig. Ja, so hilft analoger Prozess eigentlich schon auch einem digitalen Unternehmen extrem viel weiter.
Wir sehen, dass hier in den USA die Stromkosten stark steigen und da kommt jetzt die Besorgnis auf über die Datenzentren, die überall gebaut werden müssen, die aus dem Boden schießen, die wahnsinnig viel Energie verbrauchen und auch Wasser, also auf Umweltkosten gehen. Wie siehst du da die Zukunft und was würdest du da Deutschland raten?
Also natürlich ist Energiebedarf ein großes Thema. Allerdings, wenn ich dem Sustainability-Berichten vieler dieser Datenfarmen trauen kann, und vor allem Amazon traue ich, dann wird doch viele Energie, die dafür benötigt ist, schon aus erneuerbaren Quellen gezogen. Ich weiß, dass die USA der größte Nutzer von Solarenergie für die Datenzentren ist und dass es einen Plan gibt, diese Energienutzung zumindestens umweltgerechter zu gestalten, weil geringer wird sie nicht. Da hast du vollkommen recht. Es wird im Gegenteil, es wird mehr und damit auch kritischer. Ja, genauso wie ich Prognosen kenne, die sagen, dass Nahrung und Wasser kritisch werden oder zumindest, wenn wir 10 Milliarden Menschen sind, wir es nicht mehr schaffen, mit unseren eigenen Ressourcen diesen Planeten zu ernähren. Also es gibt bestimmte Punkte, über die muss man verantwortungsvoll nachdenken und es gibt aber auch Wendepunkte, die dann die Technologie in eine andere Richtung drücken. Und die wiederum kann ich leider nicht vorhersehen. Wenn ich es könnte, wäre ich wahrscheinlich the next big thing. Aber ich hoffe, dass irgendwo in der Garage gerade jemand sitzt und über irgendwas überlegt, wie man das eine durch das andere ersetzen kann. Das haben wir ja schon mehrfach geschafft in der Menschheit, obwohl wir nicht gut sind als Menschen. Aber wir haben schon so ein paar Dinge haben wir schon wieder hingekriegt. Jetzt sehen ein paar Sachen wirklich kritisch aus. Aber so wie ich den Menschen bisher kennengelernt habe und mich kenne, je mehr Druck auf dem Kessel ist, umso mehr wird dran gearbeitet und umso höher sind die Chancen, dass wir eine Lösung finden, auch für das Thema Energie.
In dem Zusammenhang, du hast angesprochen, wir haben uns getroffen in einem Internat, haben mit jungen Menschen diskutiert. Wenn du mit drei Sätzen deine Ratschläge fürs Leben, für junge Menschen zusammenfassen könntest, was sagst du?
Ist natürlich ein häufig gefragtes Thema. Mein Wichtigstes, was ich den jungen Menschen immer mit auf den Weg gebe, arbeite, ich habe früher an der Schule gesagt, arbeite nicht mit Idioten. Das ist natürlich nicht zeitgemäß. Ich sage, arbeite mit Menschen, mit denen du gerne arbeitest. Morgens auf die Arbeit zu fahren und sich zu freuen, seine Kollegen zu treffen, ist ein tolles Gefühl. Ja, und abends noch ein Bier zu trinken, auch wenn man sich über den Tag mal zofft. Aber ich sag mal, der Mensch in deiner Nähe ist ein unglaublicher Energiespender und Freudenspender, wenn du ihn richtig einsetzt. Das Zweite, was ich immer gesagt habe, ist, mach idealerweise etwas, was dir Spaß macht. Ja, nicht wenn die Möglichkeit besteht, ja, dann werde nur Jurist, wenn du gerne Jurist werden willst, ja, oder werde Gärtner, wenn du gerne Gärtner werden willst. Ja, ich habe meinem Sohn auch gesagt und meiner Tochter, macht das, was für das ihr eine Passion habt. Und mein Sohn macht tatsächlich Landschaftsarchitektur, meine Tochter studiert Medizin. Und will Expeditionsärztin werden. Aber das bin ich nicht. Ja, also ich habe von beiden keine Ahnung. Aber das ist etwas, was mir, glaube ich, wichtig ist, jungen Menschen mitzugeben. Und das Dritte, was ich mitgeben will, mach Fehler und sprich darüber. Weil Fehler ist die große Chance zum Lernen. Und die besten Lernerfolge hat man, wenn man seine Fehler nicht mit der Frage, wer beginnt, sondern mit was. Ja, also nicht fragt, wer war der oder die, die den Fehler gemacht haben, sondern was ist denn eigentlich passiert? Ja, und was hätten wir denn machen können? Und was können wir denn tun, damit es nicht mehr passiert oder dass wir es besser machen? Das wären so die drei wichtigsten Tipps, die ich habe.
In dem Sinne, danke für die Zeit, Ralf Kleber, und bis bald einmal.
Dankeschön, Ralf.
Danke euch.
Bis bald, tschüss.
Bis bald, ciao.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.